Natürlich tut mir das leid um diese Vision, mit der ich damals gerne mitgegangen bin. Und es tut mir leid, weil der Wolf kann am wenigsten dafür. Und diese Entscheidung wollen wir diese Mühen haben, um mit Natur, und zwar mit einer Natur, die wir nicht die ganze Zeit regulieren, leben. Wenn sie den Wolf dann ausgerottet haben, dann wird danach vielleicht der Luchs und dann wird der Biber und dann wird der Fischotter und so wird diese Welt ärmer und ärmer.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich über euch, dass ihr dabei seid und über Andreas Hoppe. Er war 22 Jahre lang Kommissar Mario Koppa im Ludwigshafener Tatort und damit ein immer wiederkehrender, gern gesehener Gast in Millionen Wohnzimmern. Heute ist er zu Gast im Wolfspodcast und ich freue mich, dass er da ist. Hallo Andreas.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich da bin und danke für die Einladung.
Ja, seit deinem Ausstieg aus dem Tatort 2018 bist du wirklich mehrgleisig unterwegs. Ich fasse jetzt mal zusammen, als Schauspieler natürlich, aber auch zudem als Autor, Tierschützer, Naturmensch und Wolfsfreund. Denn wir wollen natürlich heute überwiegend über Wölfe sprechen. Wie und wo kam der Wolf in dein Leben?
Also ich finde das erstmal sehr gut, können wir auch gleich drauf zurückkommen. Ich war tatsächlich schon während der Tatortzeit damit beschäftigt. Das fing an mit meinem ersten Buch, was 2010 erschien. Und da war ich ja noch danach ein paar Jahre auch beim Tatort und bei anderen Filmprojekten, sodass das sozusagen parallel einherlief.
Also wie, ganz kurz, da muss die Frage aber erlaubt sein, wie schafft man das, so viele Sachen parallel zu machen? Ich meine, Tatort war ja fast ein Fulltime-Job. Du hast ja pro Jahr wie viele Folgen? 2 bis 4 Folgen?
Naja, wir haben eine Zeit lang mal 4 gemacht. Dann war man über ein halbes Jahr sozusagen von zu Hause weg. Und dann haben wir irgendwann 3 gemacht. Und irgendwann ging es zurück auf 2. Und dann hatte man schon Zeit für verschiedene Sachen. Und die hatte man auch sonst, weil wir haben angefangen mit 32 Drehtagen, das heißt, das waren so 5, 6 Wochen, wo man mit dem Tatort beschäftigt war pro Folge. Also blieb noch ein bisschen Zeit. Ich habe ja auch noch andere Sachen gedreht, was aber gegen die Popularität des Tatorts nicht wirklich aufgefallen ist.
Während der Zeit, also als du den Tatort gedreht hast, kam irgendwann der Wolf in dein Leben.
Das kam, wie vielleicht bei vielen, die ersten Kontakte, weil man an Abenteuer, weite, weit entfernte Welten und Länder darüber nachgedacht hat und davon fasziniert war. Also bei mir sicherlich ist ein Teil auch Jack London. Dann gab es so einen Film, der sehr viel gemacht hat, der hieß Der mit dem Wolf tanzt,
ja,
der einfach einer der ersten ausgeglichenen und sehr auch pro-indianischen Filme war, die es überhaupt gab. Das waren schon so Anfänge und dann hat mich das ja einfach interessiert. Ich habe natürlich mehrmals in Kanada, mhm, und da waren die einfach auch präsent, wobei da sowieso so eine etwas monumentalere oder eine etwas freiere Wildnis sowieso präsent war. Da gab es ja auch Bären und es gab viel Fraß und es gab Wale und es gab Pumas und es gab alles Mögliche. Und das war so, dass es mich fasziniert hat. Und ich dachte, wie anders fühlen sich Wälder an, wenn sie lebendig und von Tieren bewohnt sind und wenn sie nicht nur für den Forstabbau oder für die Forstgewinnung da sind, in Reihe und Glied. Das war schon sehr spannend und hat mein Leben tatsächlich beeinflusst.
Das war dann auch in Kanada, dass du deinen ersten Wolf gesehen hast, ne?
Ja, ich muss heute im Rückblick sagen, wo ich ein bisschen mehr weiß, vielleicht war es auch ein Kojote, beziehungsweise 2 Kojoten. Es war der letzte Nationalpark in der französischen Provinz Quebec. Ein wirklich sehr schöner, kleiner, feiner Nationalpark. Und ich hatte mit meinen damaligen Freunden, wir hatten eine Blockhütte am See gemietet für mehrere Tage und man musste aber irgendwann das Auto abstellen und dann sein Proviant und alles, was man halt brauchte zum Schlafen und so weiter und Licht. Und das musste man dann zur Hütte bringen und das war so ein welliger Weg. So hoch und runter, hoch und runter. Und wir gingen immer hoch und runter, hoch und runter. Und irgendwie nach der 3. oder 4. Welle plötzlich standen da 2 Tiere vor uns. entweder Wölfe oder Kojoten, jedenfalls zwei Stück. Und wir waren nicht weit voneinander entfernt. Wir müssen also gegen die Windrichtung gelaufen sein. Sonst wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen, weil sie ja sonst aus Scheu schon weggehen. Und dann standen wir da halt zu viert. Das war schon sehr beeindruckend.
Und habt euch angeschaut?
Wir haben uns angeschaut. Naja, die haben sich angeschaut, wir haben uns angeschaut, wir haben uns gegenseitig angeschaut. Irgendwann haben wir dann uns ein Stück zurückgezogen. Wir sind also zurückgewichen und dann haben sie in einem großen Bogen, sind sie dann um uns rum und haben sich verabschiedet. Aber das war natürlich ein sehr einschneidender Moment. Wir haben dann abends sie noch als wir in unserer Blockhütte dann eingezogen waren, haben wir sie abends noch heulen gehört, was mir sicherlich für immer in Erinnerung bleiben wird. Überhaupt, wenn man das mal hören darf, sollte man es genießen und mal so erleben. Und wir haben dann am nächsten Tag haben wir einen Elchriss in der Nähe der Hütte gefunden. Das war eindrücklich und es war so, dass ich nachher mich gefragt habe, habe ich eigentlich jetzt Angst gehabt oder wie war das? Und ehrlich gesagt, gut, ich hatte schon Respekt und ich kannte die Situation nicht. Das war sozusagen das erste Treffen auch in Kanada, so in der Wildnis, die erste Reise in so einer Wildnis, wo alles Mögliche eben lebt und rundherum ist. Aber ich glaube, die Faszination und das Beeindruckende und auch wie wir so miteinander agiert und reagiert haben, war doch viel größer.
Das bestand ja, glaube ich, auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie die Gefahr, dass die auf euch zurennen. Ich meine, die Leute haben ja mal Angst, dass sie von Wölfen angegriffen werden. Und die Realität ist ja so, dass die Wölfe eher Reißaus nehmen, wenn sie uns sehen.
Also es gibt tatsächlich ja auch darüber sehr, sehr wenig Berichte, bis gar keine, dass wirklich Menschen angefallen wurden. Ich war in mehreren Wolfsgebieten, ob in Rumänien, ob in Polen, ob in Tschechien, ob in Kanada, auch in den USA. Und also ich habe, obwohl es da Gebiete auch in Deutschland, habe nie erlebt, dass da irgendwie die Wölfe hinterm Baum gewartet haben und gleich auf mich losstürzten. Richtig. Also das ist eher selten. Die halten, wenn sie normal groß geworden sind, halten sie Abstand und sind eher scheu.
Der Wolf ist ja weit mehr als nur so ein wilder Beutegreifer. Wofür steht denn der Wolf für dich persönlich und für die Zeit, in der wir leben? Der steht ja immer für irgendwas Übergeordnetes.
Ja, natürlich steht er für mich für was anderes. Also ich empfinde ihn ja immer in unserer Welt, also erstmal immer noch ein bisschen auch erstaunt und überrascht zu lernen, dass er auch in unseren Gebieten, auch in unseren Ländern, in unseren Wäldern, in unserer Natur durchaus leben kann und auch gut leben kann. Ich hatte durch Kanada auch Kontakte mit nordamerikanischen Indianern und indianischer Philosophie. In anderen Ländern haben die Wölfe teilweise eine ganz andere Bedeutung, stehen für bestimmte Eigenschaften. Zum Beispiel ist der Wolf bei den indigenen Völkern in Kanada Lehrmeister, ist der Pathfinder. Und ich glaube, das passt ganz gut, weil natürlich ist der Wolf in unserer Natur, in dieser dicht besiedelten und so weiter, in unserer Welt, eine Herausforderung. Und es bedarf schon Mühe, weil man sich an bestimmte Sachen halten muss und die auch wirklich durchziehen muss, damit das ein Miteinander werden kann, das durchaus von beiden Seiten irgendwie als positiv empfunden wird. Er steht also auch für mich so ein wenig als Lehrmeister, da er so präsent ist, im Gegensatz zu anderen Tieren, die vielleicht kleiner sind, die vielleicht nicht so häufig da sind, die vielleicht nicht so viel Presse und Aufmerksamkeit haben wie der Wolf, weil da sind uralte Geschichten, die da dranhängen, auch uralte Ängste, auch nach 200 Jahren, wo wir ja keine Karnivoren sozusagen hatten, weil wir die gezielt ausgerottet haben. Ist es so ein bisschen, dass der Wolf für mich steht als Lehrer und als Pathfinder oder Wegsuchender. Wollen wir mit der Natur leben, mit einer freieren Natur, oder wollen wir uns die Natur zurecht machen? Und vor der Entscheidung stehen wir im Prinzip immer noch, wobei jetzt ja sich die Konditionen für den Wolf verändert haben, was ich ehrlich gesagt sehr schade finde. Und das war aber die letzten Monate, Jahre abzusehen, weil sehr starke Lobbys sozusagen da einen Einfluss hatten. Und Fakten, wissenschaftliche Beiträge von Fachleuten und so weiter ja nicht wirklich angekommen sind.
Du spielst an auf diese folgenreiche Entscheidung am 8. Mai. Da hat das EU-Parlament mit einer ja für uns nicht nachvollziehbaren Entscheidung den Wolf mehr oder weniger freigegeben. Er ist jetzt in Anhang 5 der FFH-Richtlinie und nur noch geschützt. Die einzelnen Staaten können und werden nun ihre Gesetze anpassen, womöglich sehr zum Nachteil des Wolfes, weil es wird ja hier auch in Deutschland immer häufiger und intensiver darüber geredet, den Wolf zu bejagen und in seinem Bestand zu regulieren. Das ist ja zumindest die Forderung, und du hast es schon richtig gesagt, von Lobbyverbänden. Es ist für mich ein Offenbarungseid gegenüber dem Artenschutz. Wie konnte es denn aus deiner Sicht so weit kommen, dass diese Lobbyverbände so erfolgreich sind?
Weil die einfach sehr, sehr stark und sehr gut aufgestellt sind. Das haben wir an anderen Stellen ja auch mitgekriegt. Auch Glyphosat wurde für weitere 10 Jahre freigegeben, was vielen Leuten, die sich darum schon länger gekümmert haben oder auch sich damit mit dem Thema und den Folgen davon beschäftigt haben, man versteht es überhaupt nicht. So ähnlich ist es auch. Es sind aber auch die gleichen Lobbyverbände, nicht?
Ja, die bestimmen im Prinzip den kompletten Diskurs über den Wolf seit vielen Jahren und ich finde immer intensiver. Wichtiges Thema und zentrales Thema dabei, Herdenschutz. Wir erleben halt immer mehr, dass Weidetiere komplett ungeschützt sind, dass es dann Risse gibt und die mediale Darstellung dann aber so ist, dass der Wolf der Schuldige ist und nicht der Weidetierhalter, der seine Tiere nicht schützt. Ich glaube, das ist im Prinzip das Grundübel in der ganzen Diskussion. Und da haben wir irgendwie die Kurve nicht gekriegt. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum uns das nicht geglückt ist, da schon früher und intensiver darauf hinzuweisen, dass das ja das Kernproblem ist. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe sehr gut, was du meinst. Erstmal finde ich es wichtig zu erwähnen, dass man ja tatsächlich jetzt den erleichterten Schutzstatus oder den geschwächten Schutzstatus auch als Herdenschutzmaßnahme nehmen möchte. Alle Fachleute sagen genau das Gegenteil. Also irgendwelche Tiere aus dem Rudel zu entnehmen, macht irgendwie so gar keinen Sinn, kann die ganze Sache vielleicht sogar noch verschlechtern.
Ja.
Ich bin mittlerweile ich war damals wirklich sehr fasziniert, dass das so sein könnte und dass wir vielleicht zu einer Natur kommen, die der Mensch nicht die ganze Zeit steuert und kontrolliert, sondern dass wir einfach die Natur mit Respekt auf Augenhöhe sozusagen der begegnen. Das war faszinierend. Ich habe festgestellt in den ganzen Jahren, wo ich mich für solche Themen stark gemacht habe und engagiert habe, dass es, glaube ich, einfach nicht gewollt ist. A, glaube ich, ist ein großes Problem, dass wenig Leute nur noch wirklich Kontakt mit Natur haben und da eine Beziehung zu haben. Also alle elektrischen Spielzeuge sind irgendwie wesentlich wichtiger und da kann man sich das ja alles in Ruhe angucken und geht kein Risiko ein und braucht sich auch nicht bewegen. Dieser Verlust macht einen ja auch nicht bereit, sich irgendeiner Mühe auszusetzen. Also zum Beispiel eben Herdenschutzmaßnahmen, damit das funktionieren kann. Ich meine, ich war im Rahmen meiner Recherchen von dem Buch, war ich zum Beispiel auf einer Mutterkuhweide, die herdenschutzmäßig betreut wurde mit 3 Hunden und so weiter. Der hatte vorher Übergriffe, war davon als Weidetierhalter natürlich nicht begeistert. Und mit Hilfe eines Wolfsbeauftragten haben die dann sich ein Programm überlegt und das auch durchgesetzt. Und ich habe dann Aufnahmen gesehen auf der Fotofalle, wo der Wolf nicht mal mehr hingeguckt hat. Also er hat verstanden, das ist nicht mein Terrain und ist dann auch weitergegangen. Und davon war also auch dieser Landwirt doch ziemlich beeindruckt, dass das funktionieren kann. Und solche Sachen habe ich öfter gehört, aber eben nicht in der Menge. Und ich glaube, diese Überzeugung, man möchte Herdenschutz machen oder nicht, das ist eben die große Frage. Das wäre wahrscheinlich schon sehr früh, ist da schon das Kind in den Brunnen gefallen, dass man das vielleicht anders hätte vorher kolportieren müssen und miteinander diskutieren. Es ist einfach nun mal eine Mehrheitsentscheidung und die Mehrheit möchte so etwas nicht.
Aber die Wissenschaft spricht ja genau dagegen. Wir sprechen davon, dass unsere Ökosysteme arg gebeutelt sind und da wäre jetzt der Wolf eine Riesenchance gewesen, uns voranzubringen in puncto Natur und Zusammenleben mit der Natur. Und solche Beispiele, wie du da beschrieben hast, die du für dein Buch recherchiert hast, da kommen wir ja später noch drauf zu sprechen. Da gibt es ganz viele von, aber irgendwie sind diese Beispiele nie populär diskutiert worden. Es wurden immer genau die gegenteiligen Beispiele diskutiert in den letzten Jahren. Da ist die Frage, wie das passieren konnte. Das ist im Prinzip eine PR-Katastrophe.
Also ich habe im Vorfeld des Buches so an die, ich hatte 200 gelesen, habe ich dann einen Teil davon nur. Und das war teilweise schon schockierend, was dann die Erstmeldung war. Mutter und Kind von Wolf angefallen. Es stellte sich dann raus, dass ein Restaurant, so Stühle wie beim Tennis sozusagen aufgebaut hatte, für die Schiedsrichter in der Höhe. Und für die Touristen, die dann da gegessen haben oder gewandert sind und dann dahin kamen, ich glaube, es war in Polen, ich will nichts Falsches sagen, dann wurde da Fleisch ausgelegt und dann kamen die Wölfe. Und die eine Mutter und ihr Kind, da waren dann auch Welpen mit dabei, fanden das so niedlich. Und das ist es natürlich nicht. Der Wolf ist natürlich kein Kuscheltier und niedlich und man sich ohne ein bisschen Vorkenntnisse dem einfach nähert.
Man darf die nicht füttern, um Gottes Willen. Damit erreicht man ja genau das Gegenteil, ne?
Genauso ist es, steht mittlerweile natürlich auch unter Strafe, was ich sehr richtig finde.
Ja. Welche Rolle spielen in dieser ganzen Diskussion die Jäger und die dazugehörenden Verbände? Was glaubst du?
Ich glaube einfach, dass sie eben sehr, sehr stark sind, stärker sind, sehr mächtige Menschen in diesen Verbänden daran beteiligt sind. Deswegen ist es schwer, sich damit zu beschäftigen. Und die gesamte politische Situation hat sich ja im Moment komplett verändert, sodass sie, glaube ich, noch an Stärke und Macht gewinnen.
Das fürchte ich auch, ja. Es ist umso erstaunlicher, dass du schon vor 10 Jahren mit deiner MDR-Dokumentation Schüsse in der Wolfsheide auf ein Thema aufmerksam gemacht hast, das heute aktueller denn je ist. Es geht nämlich um illegale Wolfstötungen, um Artenschutzkriminalität, also tiefe Abgründe mitten in unserer Gesellschaft. Diesen Film, diese Dokumentation, das habe ich im Vorfeld versucht herauszufinden, die wird es leider nicht mehr geben, die wird nicht mehr ausgestrahlt, die gibt es auch in keiner Mediathek. Trotzdem müssen wir ganz kurz darauf zu sprechen kommen, denn viele haben sie noch in Erinnerung. Ihr habt mit dieser Doku Brandheiße Eisen angepackt. Erzähl uns bitte ganz kurz, worum es in der Doku ging. Nimm uns ein bisschen mit auf die Reise.
Es ging letztendlich um sehr frühe Fälle von illegaler Bejagung und Tötung von Wölfen. Schon früh in der Anfangszeit, als sie unter Schutz standen. Wir haben uns dann auf die Suche gemacht und auch geforscht und erkundet, was da passiert ist und wie das ist. Ich muss im Rückblickend sagen, dass auch heute noch mich vor allen Dingen eins bei Interviews und Gesprächen sehr überrascht hat. Ich habe diesen unglaublichen Hass gegen diesen Wolf. Das habe ich nicht verstanden. Es gibt gute Gründe, darüber zu diskutieren und dass das aufwendig ist und dass das für Weidetierhalter eine Herausforderung ist, dass das vielleicht auch zu kostspielig ist oder dass vielleicht an einigen Stellen dann auch wirklich der Herdenschutz sozusagen versagt hat, die Unterstützung von staatlicher Seite. Das finde ich alles nicht. Aber der Hass, der diesen Tieren, also wir haben dann so Sachen erlebt, wo dann die Köpfe auf irgendwie Mistgabeln aufgesteckt waren oder sie teilweise so hingelegt wurden, überfahren, angefahren, getötet und einfach hingelegt wurden, so um zu präsentieren, was man von diesen Tieren hält. Was brauchen wir denn? Scheiß hatten wir doch noch nie.
Das sind diese illegalen Wolfstötungen und die, da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, die können ja nur von Seiten der Jägerschaft passiert sein. Das müssen ja Menschen sein, die sowas machen, die Waffen tragen. In der Regel sind das bei uns die Jäger. Und du bist als quasi investigativer Protagonist zusammen mit einem Artenschutzexperten auf Spurensuche gegangen, zum Beispiel im Fall eines erschossenen Wolfsrüden in der Nähe von Görlitz. Du hast das gerade schon angesprochen. Damals, also 2015, als ihr begonnen habt, war 5 die offizielle Zahl illegal getöteter Wölfe seit 2000. Und jetzt ist der aktuelle Stand, also 2024, 106 illegal getötete Wölfe laut DBBW. Übrigens gab es auch 20 legale Entnahmen, das nur mal am Rande im Rahmen des Managements.
Die ja seit Anbeginn schon möglich waren.
Ja, genau.
Problemwürfen. Das muss man ja mal sagen, das ist ja immer so.
Ja.
Jetzt machen wir das endlich, und vorher durfte man das ja nicht. Man durfte das schon viel länger, jedenfalls so meine. Ich kann ja immer nur, ich bin ja kein Wissenschaftler und auch nicht in irgendwelchen Verbänden diesbezüglich, sondern habe mit einigen NGOs zusammengearbeitet und mich da auch erkundigt. Auf jeden Fall, so wie ich das mitgekriegt habe, galt das von Anfang an, wenn irgendwo sich Übergriffe häufen und man das nachweisen kann, welcher Wolf das ist, dann durfte der schon entnommen werden.
Das wird immer gerne vergessen, da hast du völlig recht. Wie seid ihr aber vorgegangen? Dein Part hatte ja viel von dem einstigen Tatortkommissar bei diesem Film.
Das war nicht beabsichtigt, das ist wahrscheinlich passiert, weil ich eben den Tatortkommissar oft gemacht habe. Es gab, wir haben ja das ja auch mit den mit illegal getöteten Luchsen im Bayerischen Wald gemacht und da gab es so ein bisschen Überschneidung. Das war eigentlich nicht gewollt, sondern ich war da tatsächlich als Andreas Hoppe unterwegs.
Genau, ja. Aber ihr wart richtig so unterwegs, habt dann im Prinzip Tatortanalysen betrieben.
Wir haben mit Jägern, wir haben Jäger interviewt, wir waren auf der sächsischen Jagdmesse, haben teilweise mit Jagdwaffenfirmen, haben wir Gespräche geführt. Ich habe versucht, da auf der sächsischen Jagdmesse auch Jäger zu dem Thema zu interviewen. Das war teilweise schon von den Blicken ziemlich bedrohlich. Das kann ich nur so sagen. Und ich bin bestimmt nicht zimperlich und 1,93 groß.
Ich weiß, ich habe das gesehen in dem Film. Das hat mich tief beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen, wie du da mit welchem Selbstbewusstsein du da dieses Thema angesprochen hast in der Höhle des Löwen unter Jägern. Aber du hast zum Beispiel auch mit einem Händler gesprochen, der dir Pelzmäntel und vollständige präparierte Wölfe angeboten hat, ohne gültige Papiere. War das nicht brandgefährlich?
Ich sag mal so, das stand im Drehbuch, weißt du? Schauspieler.
Aber das war ja, ich meine, das war ja eben aber kein Drehbuch. Es war ja nun eine reale Situation. Also,
ja.
War dir
da
das
waren einige Sachen brandgefährlich. Wir hatten auch sozusagen so Einladungen zu Jagdreisen und was denn die einzelnen Tiere kosten, was ein Bär kostet und was ein Wolf kostet und so weiter.
Konntest du das ausblenden? War dir das in dem Moment bewusst, wie gefährlich das war?
Ich hatte ein super Team mit. Ich hatte auch noch eine personelle Begleitung mit.
Also sozusagen. Security.
Und Security, das war mir in dem Zusammenhang sehr wichtig. Nach anderen Erfahrungen, wie zum Beispiel beim Wolfsaustreiben in so einem bayerischen Dorf, da dachte ich, wenn wir dahin gehen, achten wir doch mal lieber drauf.
Wolfsaustreiben in einem bayerischen Dorf? Was war das genau?
Das war bei der Luchs-Dokumentation über illegale Luchstötungen im Bayerischen Wald. Da waren wir bei einem Wolfsaustreiben.
Aber
das ist ein uralter Brauch und der heute noch viele, ich glaube auch Touristen und so weiter anzieht, wo Jugendliche mit Kuhglocken um den Hals durchs Dorf getrieben wurden, stellvertretend sozusagen. Also sehr, sehr archaisch und das im Dunkeln und mit Fackeln und Runen auf den Klamotten und so. Also das war schon herausfordernd. Wir waren alle ziemlich beeindruckt, aber haben einfach, also die Teams waren einfach so klasse und wir haben da zusammengehalten und uns gegenseitig auch Mut zugesprochen.
Aber das war jetzt mehr so symbolisch, ne, was da passiert. Das hat jetzt nicht die Bedeutung, dass die wirklich Wölfe da vertreiben wollen, oder doch?
Ich glaube, da ging es grundsätzlich um wilde Tiere.
Ja, okay.
Also der Wolf stand eben da wieder auch stellvertretend für ein wildes Tier.
Und es ging ja um das Thema Trophäenjagd auch in dem Film. Ihr habt ja beispielsweise auch in Rumänien sogar gedreht. Also waren richtig aufwendige Arbeiten.
Naja, wir sind halt nach Rumänien gefahren, um da auch nochmal zu schauen, auch mit diesen Jagdreisen, die es eben gibt und Menschen, die sozusagen auswärtige Touristen dann irgendwo in eine Jagdhütte bringen und mit denen da zusammen auf Tiere warten, die sie dann schießen können. Bären, Luchse, Wölfe.
Und viele Leute aus Deutschland dabei, die solche Reisen machen.
Da habe ich jetzt keine Zahlen, aber auf jeden Fall Auswärtige.
Was waren denn für dich so rückblickend zu dieser Doku die eindrucksvollsten Erkenntnisse aus allem?
Eigentlich so, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass dieser enorme Hass und wo der herkommt, das hat mich schon sehr beeindruckt. Also ich hatte an vielen Stellen auch selber, auch wenn man es nicht gesehen hat, dafür ist man vielleicht Schauspieler oder hat da aus Überzeugungsgründen einiges gemacht. Ich hatte schon an Stellen auch wirklich Angst. weil das schon sehr, sehr hasserfüllt war. Und ich habe das nicht verstanden. Weil an vielen Stellen war es auch so, dass eine Seite mit der anderen Seite nicht redet. Deswegen bin ich damals mit dem Buch. Ich habe also auch versucht, dieses Buch sehr vielfältig zu gestalten. Zwar eine Haltung dazu für mich selbst zu haben, aber doch alle Seiten sozusagen vorkommen zu lassen.
Du hast das Buch 2019 angefangen zu schreiben, wenn ich das richtig...
Ja, da ging es schon um die erleichterten Abschüsse, die geplant waren. Wo ich auch den Staatssekretär Jochen Flassbart getroffen habe, mit ihm ein sehr interessantes Gespräch hatte, das auch in meinem Buch vorkommt. Und da ging es um erleichterte Abschüsse. Das war noch eine andere Stufe als die, die wir jetzt haben.
Der Titel des Buches ist ja vielsagend. Die Hoffnung und der Wolf heißt das Buch. Ich sag mal, das ist ja kein normales Buch im Sinne von Roman, Biografie oder Sachbuch, sondern bietet dem Leser tatsächlich auch sehr viel mehr. Nämlich man kann sich mit diesem Buch wirklich eine umfassende Meinung zum Thema Wolf bilden, wenn man das gelesen hat. Was kommt in dem Buch alles drin vor und zur Sprache?
Also erstmal ist es kein Buch von einem Wissenschaftler, weil das bin ich nicht. Das würde ich mir auch nie anmaßen oder eine Fachkraft. Aber ich habe mich lange damit beschäftigt und habe das lange begleitet und habe da meine ganz persönlichen eigenen Verbindungen zu. Und die kann man in diesem Buch nachlesen, auch wie ich dazu gekommen bin und was mich daran fasziniert. Natürlich gibt es auch einen Teil, wo wirklich die Fakten von einer NGO, der NABU hat mir die freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Alles, was da an Fakten nötig ist, kommt auch drin vor, aber eben auch Geschichten, zum Beispiel Geschichten aus dem Mittelalter, aber eben auch meine Erlebnisse, die mich zu meiner Haltung oder meinem Umgang mit Natur oder meiner Begeisterung dafür, meiner Freude vor diesen ganzen Geschenken der Schöpfung, die wir... Ich habe das Gefühl, immer weniger empfinden können. Ja. Und da geht es nicht nur um den Wolf, sondern es geht tatsächlich um alle Bausteine, die dazugehören. Und wenn der eine Baustein fehlt, dann ob klein, ob groß, ob mittel oder übermächtig, dann funktioniert das ganze System halt nicht. Und ich finde, das würde uns gut zu Gesicht stehen, das mit Respekt vor der Schöpfung irgendwie zu betrachten und auch damit so umzugehen. Ja. Ich habe zum Beispiel von einem Indianer, ich sage jetzt mal Indianer, heißt offiziell politisch korrekt First Nations, der hat gesagt, dass da draußen sind meine Brüder und Schwestern und mit denen werde ich entsprechend umgehen. Das müssen wir uns nur mal kurz für unser Verhalten diesbezüglich auf der Zunge zergehen lassen.
Also die Geschwister sind die Tiere, also Bruder und Schwester sind die Tiere in der Natur. Die Natur,
Natur
als empfunden
Natur,
als Familie,
Tiere,
als Teil
also
des Lebens.
Also damit waren auch Bäume, Pflanzen
alles.
Und so weiter gemeint. Also das, auf dem wir und in dem wir auch leben. Und die Frage bei uns ist ja ein bisschen, sind wir die Krone der Schöpfung, die sich alles zurechtmachen und zurechtschießen oder zurechttöten oder aufräumen, weil wir das so brauchen? Oder akzeptieren wir halt diese Natur da draußen und freuen uns vielleicht sogar über die und den Nutzen, die sie für uns haben und das, was wir da haben dürfen?
Ich glaube, wir steuern momentan auf sehr schwierige Zeiten zu, was dieses Thema anbelangt. Ich glaube, da machen wir momentan mehr Schritte zurück als nach vorne. Aber du hattest ja für das Buch, das hast du eben gerade schon erwähnt, Kontakt zur Politik. Und das finde ich jetzt sehr spannend, weil die Politik spielt in dieser ganzen Sache mittlerweile eine riesengroße Rolle, weil sie ja den Takt angibt, wie wir künftig mit der Natur umgehen. Das tut nicht die Wissenschaft, sondern das tut zunehmend die Politik. Und du hast für dein Buch ein Gespräch mit dem damaligen Staatssekretär im Bundesumweltministerium geführt. Jochen Flassbart hieß der damals und heute wieder. Er ist dann ausgewiesen.
Also der heißt immer noch Jochen Flassbart, nur er ist wieder Staatssekretär, genau. Meinst du sicherlich.
Das meine ich damit.
Und ja, hab verstanden.
Er ist ein ausgewiesener Experte für Umweltthemen und das macht es eben halt so besonders und deswegen freuen wir uns eigentlich so sehr, dass er wieder an dieser Position sitzt. Er ist ein sachlicher Sprecher für die Wölfe, war er zumindest in der Vergangenheit und er ist einer, der die Zivilgesellschaft schätzt. Wir setzen große Hoffnung in ihn. Ist das berechtigt?
Das wage ich nicht zu beurteilen. Ich fand unser Gespräch damals sehr beeindruckend und habe das auch als sehr, also fühlte mich sehr geehrt, einfach in so einem Ministerium aufzulaufen und dann zum Gespräch zu kommen und wir das auf Augenhöhe geführt haben. Hat dann nachher auch das Buch gekriegt, zugeschickt vom Verlag und ich habe ihn vorher den Text abnehmen lassen, ob das in seinem Sinne ist. Das war einfach toll und beeindruckend. Aber eins muss man ja sagen, wir hatten Corona, wir hatten viele Zeiten, die sich jetzt verändert haben und viele Dinge und Bedingungen. Und ich hoffe, dass er immer noch der Meinung ist und immer noch den Standpunkt hat. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass er die Chance hat, damit was zu bewegen.
Hast du mal?
Dass ja alle glauben. Also ich hoffe auch, dass man noch was bewegen kann. Sicher bin ich mir da manchmal nicht, weil in den ganzen Wahlveranstaltungen kam ja Umwelt, Nachhaltigkeit, Artenschutz, Tierschutz, unsere Welt, in der wir leben, so gut wie gar nicht vor.
Klima kam auch nicht vor, da hast du recht.
Klima kam
gar
nicht vor. Entschuldige, das habe ich sogar noch vergessen. Jetzt geht's mir auch schon so, dass man das schon fast vergisst.
Das Klima, das kommt immer als letztes neuerdings.
Klima, da war doch mal was.
Hast du
das Problem haben wir jetzt gelöst.
Das haben wir gelöst, indem es das nicht mehr gibt. So, ganz einfach, wird das mal entschieden. Hast du mal überlegt, mit Jochen Flassbart nochmal Kontakt aufzunehmen und deinen Draht zu ihm zu nutzen, um ihn nochmal auf die Dringlichkeit in Sachen Wolfs- und Artenschutz hinzuweisen? Oder ist das nicht nötig?
Also mit Jochen Flassbart Kontakt aufzunehmen und mit dem sich zum Gespräch zu treffen, ist mit Sicherheit sowieso war einfach auch ein Vergnügen. Ja, das war ein gutes Gespräch. Ob das nötig ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er das so einfach vergessen hat.
Ich muss jetzt noch mal eine Frage stellen. Wir hatten ja vorhin schon mal das Thema Herdenschutz. Und das ist ja das Thema, was im Prinzip eine zentrale Rolle spielt bei dieser ganzen Diskussion um die Rückkehr der wilden Wölfe. Wie begegnest du Leuten, die das Ende der klassischen Weidewirtschaft eingeläutet sehen durch den Wolf? Das hört man leider auch immer häufiger.
Ich hatte Gespräche zum Beispiel mit einer Schäferin, die auf dem Deich ihre Schafe hält. Das fand ich schon ziemlich herausfordernd. Also es gibt Bereiche, wo ich tatsächlich auch nicht weiter wusste, wie ich entgegnen soll und dachte, okay, da werde ich mich auch nochmal hinterklemmen. Also es gibt schon auch Stellen, wo das einfach vielleicht die Möglichkeiten überschreitet und wo man sich einfach zuhören muss. Man muss vor allen Dingen, glaube ich, wäre das Wichtigste gewesen, weil ich würde das heute schon in der Vergangenheit sagen, dass man miteinander spricht und nicht den anderen für doof. Wenn ich allerdings aus grundsätzlicher Andershaltung Herdenschutz vermeide, dann ist das wieder eine ganz andere Geschichte. Aber dass manche Leute vielleicht manche Weidetierhalter an ihre Grenzen kommen und nicht wissen wie. Oder vielleicht auch die Zulieferung und das Geld sozusagen nicht ankommt oder entsprechend unterstützt werden. Dann kann ich verstehen, dass sie darüber nicht wirklich erfreut sind. Das muss man so sagen. Weil da geht es um Existenzen. Nicht? Wir reden ja hier nicht von einem Spielplatz.
Du meinst, dass da bürokratische Hürden zwischenlagen?
Ja, oder eingebaut werden, weil man eben eigentlich findet, dass das verschwendetes Geld ist.
Es gibt ja für nahezu alle Situationen in der Weidewirtschaft eine Lösung, was den Wolfsschutz betrifft, ne? Und sei es, dass man auf Hunde zurückgreift, also gibt es das natürlich auch für die Deiche.
Daran merken wir schon, und das finde ich an der Stelle einfach auch wichtig, auch in diesem Podcast zu sagen, es ist halt schon eine Herausforderung, wo du viel Wissen und viel Energie und Geld investieren musst und du musst dafür bereit sein, weil du verstehst, wofür das eigentlich ist.
Haben wir das genügend getan in der Vergangenheit, aus deiner Sicht?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass von beiden Seiten das einfach sehr oft wie so eine Gegnerschaft, wie so sich gegenüberstehen, statt eben zu versuchen, miteinander zu reden. Und ich hatte, weiß Gott, Befürchtungen, als ich mit meinem Buch losgegangen bin, noch dazu als, ich sage mal, Laie zwar nicht, aber eben nicht als Wissenschaftler oder jemand, der fürs Amt arbeitet und damit mehr und mehr beschäftigt ist. Und ich habe festgestellt, ich habe gesagt, ich will aber darüber reden, weil ich will nicht, dass wir hier jeder schmollend in der Ecke sitzt, weil das hilft uns nicht. Und da ich ja für den Wolf bin, würde ich gerne danach suchen, dass wir eine Lösung finden. Und dafür müssen wir miteinander kommunizieren. Das hat mich eigentlich damals sehr, sehr erfreut, dass ich das teilweise geschafft habe, auch teilweise zu erklären, wo bei mir sozusagen der Grund oder der Umstand liegt, dass das von einer ganz anderen Seite kommt. Also es kamen manche Leute zu mir und meinten dann, ich finde das ja großartig. Ich habe heute Abend nochmal von einer ganz anderen Seite das irgendwie beleuchtet gesehen und damit werde ich eine Weile beschäftigt sein. Ich danke Ihnen vielmal für diese Inspirationen und für diese Ideen und Gedanken, worum es eigentlich geht. Dabei ging es dann um so Fakten, dass wir nicht alle nur von unserem kleinen Kochtopf so aus dem Kochtopf beim Rumdrehen das beurteilen, sondern vielleicht aus der Vogelperspektive, weil wir dann nämlich den Überblick und die Zusammenhänge besser verstehen.
Ich kann dir nur sagen, wie dein Buch wahrgenommen wird. Die meisten Menschen, die ich kenne aus meinem Umfeld, Natur- und Umweltschutz, Artenschutz, Wolfsschutz, haben das Buch gelesen und sagen unisono, es ist ein Buch, das ist Pflichtlektüre für jeden Menschen, der mit dem Thema zu tun hat und der irgendwann mal vorhat, eine Meinung zu diesem Thema zu haben, der sollte dieses Buch lesen. Also wir legen euch das wirklich jetzt sehr ans Herz, das Buch euch zu leihen, zu kaufen, wie auch immer. Die Hoffnung und der Wolf wollen wir mit unseren neuen Nachbarn leben. Und es ist erschienen im Freda King und Thaler Verlag in München und ist überall im Buchhandel, glaube ich, zu bekommen. Ne?
Das glaube ich schon.
Hast du mal ein Feedback erhalten, ob das Buch auf beiden Seiten Wirkung gezeigt hat? Auf Seiten der Weidetierhalter und auch auf Seiten der Wolfsfreunde?
Ich hatte in den Lesungen Jäger, ich hatte Landwirte, ich hatte Gegner dieser Idee, weil sie nicht verstanden haben, was das eigentlich soll. Die gab es doch so nie. Ich habe Leute getroffen, die mich, woran schreibst du gerade? An einem Wolfsbuch? Aber die gibt's doch hier gar nicht. Und ja, du kannst ja mal 50 Kilometer nach Brandenburg fahren, da kannst du mal gucken, ob du dich vielleicht doch eintriffst. Also wie unterschiedlich die Wahrnehmung der Menschen in dieser Welt ist. Auf meinen Lesungen habe ich tatsächlich durchaus positive Rückmeldungen gekriegt, weil es so ein bisschen von der eigenen Schiene abgebracht hat. Oder manche Leute, die gesagt haben, Wölfe sind so tolle Tiere, die so wollen wir jetzt haben, die dann mal so einem Weidetierhalter zugehört haben und da auch Informationen gekriegt haben und die dann plötzlich sagen, oh, okay, verstehe, da bin ich wahrscheinlich als Städter irgendwie nicht so ganz auf dem Stand der Dinge.
Zusammenfassend mit Blick auf das, was in Sachen Wolfspolitik gerade passiert, was sind aus deiner Sicht denn realistisch die Folgen für den Wolf?
Na, es wird jetzt darauf ankommen, wie das umgesetzt wird. Es ist auf jeden Fall das Risiko, dass der eben jetzt leichter geschossen oder vielleicht auch man sich bemüht, den über den äußerlich vorsichtigen Weg dann doch eben beiseite schafft. Natürlich tut mir das leid um diese Vision, mit der ich damals gerne mitgegangen bin. Und es tut mir leid, weil der Wolf kann am wenigsten dafür. Ich glaube, es geht einfach, es ist wirklich einfach um Kommunikation und Umgang. Ich habe Leute erlebt, die davon sich haben beeindrucken lassen oder auch zumindest mal darüber nachgedacht haben. Ich glaube nur, dass der Wolf eben, und da kommen wir zu dieser Stellvertreterposition, dass er eben so eine enorme Position im Zentrum hat und diese Entscheidung wollen wir diese Mühen haben, um mit Natur, und zwar mit einer Natur, die wir nicht die ganze Zeit regulieren, leben. Mhm. Und wenn sie den Wolf dann ausgerottet haben, dann wird danach vielleicht der Luchs und dann wird der Biber und dann wird der Fischotter und so wird diese Welt ärmer und ärmer, weil wir einfach nicht akzeptieren wollen, dass andere Wesen andere Interessen haben. So wie wir nicht verstehen, dass die andere Sprachen sprechen und dann sind nicht die Bäume oder die Tiere daran schuld und sind doof und deswegen können wir die ruhig benutzen, sondern wir sind doof, weil wir die Sprache leider nicht können. Das ist aber nicht deren Problem.
Ist da bei dir trotzdem noch ein Funken Optimismus oder kann man einfach gar nicht mehr optimistisch sein in diesen Zeiten, was dieses Thema angeht?
Ich muss ehrlich zugeben, dass die momentanen politischen Entwicklungen mich nicht sehr optimistisch stimmen. Das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt für die ganze Welt, dass bestimmte Kräfte so in den Vordergrund rücken und einige Leute scheinbar während der Schulveranstaltung geschlafen haben. Das schockiert mich schon zutiefst und ich habe das Gefühl, dass das eine Verbindung miteinander hat.
Okay. Ja, an dieser Stelle Dankeschön, lieber Andreas Hoppe, für dieses persönliche, sehr, sehr persönliche Gespräch und sehr eindrucksvolle Gespräch über deine Sicht auf die Wölfe. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und bedeutet mir ganz, ganz viel. Vielen, vielen Dank und alles Gute. Ciao.
ebenfalls auch mit eurer Arbeit, den Podcast und die Mühe, die ihr euch da macht, den Einsatz. Vielen Dank dafür.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.